Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich bei unserem Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler.
Good morning, Vietnam. Wollte ich immer mal sagen.
Ja, das ist doch das ist ein schöner Empfang.
Eine schöne Begrüßung.
Hier in Bonn.
Exotisch. Mhm. Ja.
Ja. Bevor ich es vergesse, das wollte ich letztes Mal noch erzählen. Mhm. Kleine Geschichte da von unserer ersten Podcast-Aufnahme. Oh. Das war ja vor zwei Wochen. Da ist uns ja was passiert. Ja. Da ist uns ja was passiert und ich versuche es mal relativ kurz zu erzählen. Wir haben ja da dann quasi unseren ersten Podcast gemacht und ja, das ist hier mein Spielzeug. Genau, und dann haben so gesagt, ja, halbe Stunde auf jeden Fall. Mhm. Und dann waren es aber hinterher über 50 Minuten. Also es hat sich so flüssig ergeben und wir waren eigentlich auch sehr zufrieden danach.
Wir waren zufrieden
mit
uns.
Wirklich zufrieden mit uns.
Ja.
Ne?
Ja.
Und
dann kam das Erwachen.
dann habe ich so versucht, hier dieses Aufnahmegerät auszumachen und fand das schon komisch, dass das nicht richtig ausging und wir haben gedacht, komisch, das müsste doch eigentlich ausgehen und es ging aber irgendwie nicht aus. Es war aber auch nicht rot, dieses Rack-Ding, sondern es war blau die ganze Zeit. Die Farbe hatte ich vorher auch noch nicht so wahrgenommen bei diesem Gerät. Ist aber auch neu, das muss man dazu sagen. Das war ja auch der erste Podcast, den wir damit dann aufgenommen haben.
Und es hat viele Stecker und Steckplätze.
Absolut, also absolut. Und vor allem viele, viele Soundpads hat es eben auch. Ne? Ja, aber genau, was ich, und dann habe ich so rumgefummelt da hinten und da ist ja so eine SD-Karte drin.
Und als ich dich da fummeln gesehen habe, habe ich gedacht, please God, no.
Und ich habe dann mit dem Fingernagel, ja, da in diesem Spalt, wo diese Mini-SD-Karte, ich fühle sie hier gerade, also ich sehe auch, das Licht ist rot hier heute und auf jeden Fall war sie nicht drin.
Jemand hatte es vergessen.
Ja, die war halt noch in meinem Computer, weil ich da was überspielt hatte und auf jeden Fall, dieser Moment, der war unfassbar.
Ja.
Wir haben hier gesessen und konnten es nicht fassen.
Ich bin um etwa ein halbes Jahr gealtert in dem Moment.
Aber du hast super reagiert, du hast wirklich gelacht laut und warst natürlich auch fertig und ich habe gesagt, ich könnte kotzen. Das ist wirklich, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ne?
Ja.
Das kriegst du ja so nie wieder hin. Nein. Irgendwie, ne? Das war wirklich unglaublich.
Eine Stunde für nichts gesabbelt.
Das genau. Ist also, aber die Geschichte geht noch weiter.
Ja.
Und das war wirklich unfassbar. Irgendwie fiel mir dann ein, dass wir ja diesen Podcast auch immer auf Video mit aufzeichnen.
Ja.
Mit meiner kleinen Osmo Pocket Kamera.
Ja.
Auf der Fensterbank. Und ich hatte mir extra in der Woche davor noch ein langes Mini-Kabel besorgt, also Mini-Klinkenkabel besorgt, um eine extra Tonspur rüberzulegen, weil ich dachte, wenn man es nur mit der Videokamera aufnimmt, ist der Ton natürlich scheiße. Man muss ja schon dann diesen richtigen Podcast-Ton haben. Hab das da reingesteckt und hab gedacht, okay, da ist ja auch eine SD-Karte drin. Und wenn das Ding aufgezeichnet hat, dann gibt es noch eine Chance. Aber es geht noch weiter. Also wir hatten Hoffnung auf jeden Fall.
Berechtigte Hoffnung,
ja. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu dieser Kamera. Das die jetzt
etwa 2 Meter.
2 Meter. Mhm. Genau. Und die Kamera war aus. Was mich gewundert hat, weil eigentlich hätte sie laufen müssen, weil sie war ja angestellt worden, aber sie war aus.
Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Absolut.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall schon mal eine SD-Karte drin, das konnte man sehen und die Kamera war aus. Okay, dann habe ich versucht, die Kamera anzumachen. Ging nicht.
Ja.
Das heißt, Akku war leer. Ich hatte vorher drauf geguckt, der Akku war bei 74%. Ich habe gedacht, das muss auf jeden Fall reichen. Hat es aber nicht. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Das wäre als Serie bei Netflix, wären wir jetzt bei Folge 4.
Ja, genau. Aber es war ja wirklich so. Also die Kamera, Akku war leer, die Hoffnung schwand. So, dann habe ich das Netzkabel reingesteckt. Ja. Das kommt da rein, wo diese Tonspur drin war. Ja. Sonst hätte man ja auch während des Films die Kamera laden können. Das geht aber leider nicht. Man kann nur Tonspur oder Ladegerät. Dann habe ich das Ladegerät reingemacht, sodass die Kamera wieder Saft bekam und habe dann drauf gedrückt. Die Kamera ging an.
Ja.
Jetzt war die große Frage, was war drauf? Weil sie ja ausgegangen ist.
So, jetzt kommt Folge 5.
Jetzt kommt Folge 5, genau. Ich habe die SD-Karte rausgenommen. Ja. Dann, ich meine, du warst ja dabei. Dann sind wir zu meinem Computer gegangen, haben sie da reingesteckt.
Ich war nervlich fertig zu dem.
Ich wollte weinen. Ich weiß auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. Wie gesagt, ich hätte kotzen können. Und auf jeden Fall war es so, um es jetzt mal kurz zu machen.
Nee, komm, jetzt machen wir es schon. Ich glaube, wir holen noch eine 6. Folge raus.
Es war alles drauf
und
die Aufnahme hörte 2 Minuten nach Beendigung unseres Podcasts auf.
Da ging die Batterie aus.
Genau. Und dieser Moment, wo wir hier sitzen und zusammenbrechen, ist da noch voll drauf. Ja. Also das werden wir irgendwann mal, würde ich sagen, im Internet veröffentlichen oder so.
In der 100. Folge oder so.
Oder ich kann auch mal einen Tonmitschnitt davon hier mal ganz kurz senden. Nur dieser Moment irgendwie. Aber das war wirklich unglaublich. Ja. Unglaubliches Glück.
Ja.
2 Minuten nachdem wir fertig waren, war der Akku leer.
Ja.
Und alles war drauf. Die Tonspur war komplett in Ordnung.
Mehr Glück als Verstand.
Ja.
Was nicht schwer war, weil es war nicht viel Verstand am Werk, aber es war mehr Glück als Verstand.
Ja,
das war.
Man denkt so über so viele Sachen nach. Also ich vor allem halt immer über meine Sounds hier, die ich da so.
Weil er immer am Spielen ist.
Ja, ich meine, das ist wirklich die Zeit, die ich dann vorher verbringe, irgendwie mir so auszugucken, was ich hier jetzt auf dieses Teil da so drauf spielen kann. Ne? Also sowas.
Seiner Familie sagt er, er muss arbeiten in Wirklichkeit.
Genau. Hier, wenn wir mal so ein bisschen indische Atmosphäre haben wollen. Ist auch mal schön zwischendurch.
Ja, doch. Schön. Oder?
Warst du mal in Indien?
Oh oder? Ja.
Ja? Warst du wirklich?
Ich war tatsächlich mal in Indien.
Okay.
Ich hatte mal eine Freundin, die halb indischer Herkunft war.
Oha.
Also Indien ist schon, es ist lange her. Also auch, ich kann es laufen, das ist wunderschön, das passt zu dem. War lange her. Wir waren in einer Stadt namens Ahmedabad. Da fährt sonst keiner hin. Jedenfalls war es damals so. Ich war, glaube ich, das einzige Bleichgesicht für die erste Woche, was ich gesehen habe, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Eine Sache, die mich an Indien damals sehr fasziniert hat, war die vielen Menschen, die gebetet haben.
Ja.
Wenn du auf der Straße gefahren bist, links und rechts der Straße, Leute am Beten.
Ja.
Und ich dachte, also wow, die Inder beten einfach viel. Das ist, hat meine Erwartungen übertroffen, bis ich dann irgendwann meiner Freundin gesagt habe, ich finde es ja mega, dass die alle beten, aber warum beten die am Straßenrand, im Straßengraben? Und hat die mir gesagt, dass die da nicht gebetet haben, sondern gekackt. Und die haben so Klamotten, da muss man nicht die Hose hochziehen, da kauert man sich so hin und hat die Hände nach vorne so und es sieht so meditativ aus. Und ich hatte sofort gedacht, schon mal, die beten.
Und die nehmen die Hand, ne, glaube ich, habe ich mal gehört. Die linke Hand.
Die linke Hand. Ja, ich will mir es nicht ausmalen, wie, aber es war für mich kulturell ein bisschen ein Schock, als ich realisiert habe, dass die doch nicht beten.
Doch nicht beten.
So viel, wie ich dachte.
Eigentlich ein sehr spirituelles Volk, ne, die Inder, muss man wirklich sagen.
Möglicherweise nicht so spirituell, wie alle immer denken. Aber das war nur eines der zahlreichen Highlights aus Indien. Ein tolles Land, also aber auch sehr anders. Aber ist so lange her, vielleicht sitzt da inzwischen aus wie in Bonn oder
Ich wollte früher auch gerne mal nach Indien.
Ja.
In meiner Schulzeit, da hatte ich sogar gespart dann dafür, richtig?
Ja.
Und habe mich dann aber doch anders entschieden. Aber bin dann so angefangen mit Meditation und so und hab das viele Jahre sehr
Aber richtige Meditation,
nicht
ganz, so wie die Inder.
Ja. Doch, eigentlich schon eine indische Meditation.
Ja. Ich meinte, wie die am Straßenrand.
Ach so, nee, ja, gut, das macht man ja hier anders. Nee, aber schon eine richtige, ja, genau. Und das war aber auch gut.
Ja, cool. Wolltest du mit dem Auto hinfahren? Weil das war ja damals noch die Zeit, als man da durch sämtliche Länder noch fahren konnte.
Irgendwie. Ich glaube, das hatten wir geplant, ja. Das hatten wir geplant. Ich hatte so ein paar Freunde, die waren dann schon mal da gewesen und so mit so einem Bulli, glaube ich.
Ist mit dem Bulli immer hingefahren? Also ich nicht, mit dem Bulli hingefahren und kam dann zurück noch mit Dope. Da haben die Leute da auch mal gekauft, so die Hippies
bei Fahrt nach Indien. Nee, da hatte ich ja nie was mit am Hut. Ich bin da völlig drogenfrei. Glaubt man nicht, aber ich bin naturstoned. Nee, das war so ein Kontrast damals zu Meditation. Da hat man dann keine Drogen genommen und keinen Alkohol getrunken, kein Fleisch gegessen.
Mega crazy, ja.
Aber sich die Seele aus dem Leib Ja, man kriegt ja Energie dadurch, durch die Meditation.
Ich bin so froh, dass wir da mal drüber gesprochen haben.
Ja, ne?
Ja, Indien. was haben wir noch? Ich war Altglas wegbringen.
Echt?
Heute Morgen. Ja.
Ah, schön.
Und das ist immer kein sehr schöner Termin. Wenn vielleicht der ein oder andere kennt es vielleicht auch aus dem eigenen Leben. Ja. Es gibt ja so Momente im Leben, wo einem das Getane und Geleistete vor Augen steht. Wo man nicht so einfach in den Tag hineinguckt, sondern man sieht, für einen Moment, aus welchen Gründen auch immer, sieht man die Ergebnisse seines Handelns.
Ja.
Und das ist der Moment zum Beispiel, wenn man sein Altglas einpacken muss, um es zum Container zu bringen.
Dann siehst du so, ach guck mal, da habe ich ja viele Gurken gegessen.
Ja, das ist noch der angenehmere Teil, aber vor allem sieht man halt auch die ganzen, das Grünglas vom Wein, das Weißglas vom Schnaps, das Braunglas von den Likören. Und wenn das so dasteht, dann hat das eine Aussage, nämlich, boah, du hast echt ein bisschen viel da wieder getrunken.
Ja.
Und in der Psychologie nennt man das, glaube ich, Bilanzdepression.
Aha.
Das ist, wenn Leute über ihr Leben nachdenken und plötzlich merken sie, boah, scheiße, und dann sind sie depressiv. Und das ist das Altglas ist wie so eine kurze Bilanzdepression. Dann fährt man es zum Container und freut sich. Also vielleicht geht das anderen anders, aber ich freue mich dann, wenn ich die Sachen reinschiebe, freue ich mich über jedes Glas, wo Gurken drin waren oder Kondensmilch oder Mayo. Und ich würde es am liebsten Leuten zeigen und sagen, schau mal hier, es ist auch Mayo dabei.
Ja, ja.
Oder Gurken. Es ist nicht nur Wein.
Ja, ja.
Es guckt bloß nie einer, Gott sei Dank. Ich fahre auch immer zu verschiedenen Altglascontainern für den Fall, dass dann sieht so aus, als wäre man halt gerade. Oder ich überlege mir, wenn einer fragen sollte, dann würde ich sagen, ja, wir hatten Gäste.
Ja, ja.
Wir hatten
ja.
Oft. Wir hatten Gäste.
Ja, ja.
Also ich muss es gar keinem, wenn ich mir das allein schon selber sage, oder ich sage mir, wir hätten ja Gäste haben können, dann wäre das auch so gekommen.
Klar.
Das macht es irgendwie leichter.
Ja. Ich hab das mal was erlebt in Paderborn, da wo ich ja wegkomme. Da hatte ich so eine Wohnung, die habe ich immer noch so parallel laufen lassen damals, weil ich so der Stadt verbunden bin, da meine Heimat. Da habe ich schon fast 10 Jahre hier in Bonn gelebt, gewohnt und hatte aber immer noch diese Wohnung, war ja immer auf Tour. Tournee und bin dann, wenn ich da in der Gegend war, habe ich immer da übernachtet und so. Also es hatte schon einen gewissen Sinn dann noch, ja, diese Wohnung zu haben, aber es war eben auch viel Nostalgie und habe mich da mit Freunden getroffen und so. Und in dieser Wohnung haben sich natürlich auch so gewisse Glasgegenstände angesammelt und da man aber immer wieder weg war, hatte man auch keine Zeit, die irgendwie zu entsorgen. Und man hat ja eigentlich auch ganz woanders gelebt, wo es auch aufgeräumter war als da. Und naja, es war auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwie hab das dann so in die Schränke gestellt und so. Ja, macht man ja so. Da war ich irgendwie, wie alt war ich da? Das war so, ja, Anfang 30 oder so, ne?
Das ist
so
jetzt
Ende 20, das Anfang 30.
Das ist erwachsen. Das ist
über 25 Jahre her. Und das ist verjährt, ja. Und es ist verjährt, auf jeden Fall. Und ja, es war wirklich so, es sammelte sich immer mehr an von diesem Glasgut. Ich hatte eben auch viele Gäste immer.
Ja, ja, wer nicht.
Witzigerweise war es fast immer Herforder Pilz, wirklich. Also ich habe ja später mal Werbung gemacht für die.
Ja.
Aber das trinkt man halt da in Paderborn. Oder Paderborner halt eben auch, aber Herforder.
Es gibt zwei Biermarken in Paderborn.
Ja, die aber alle dann wieder Warsteiner gehören mittlerweile. Auf jeden Fall hatte sich da so einiges angesammelt und dann war es irgendwann so, dass das eben auch nicht mehr in die Schränke passte. Stand dann auch so da rum und ach, dann lagen Klamotten da rum. Es war ja auch wurscht. Man war ja nur kurz mal da und hatte keine Zeit, immer im Stress und so. Und dann wurde eingebrochen in dem Haus, in der Wohnung drüber. Aber auch bei mir wurde die Tür aufgebrochen. Und ja, ich war nicht da, ich war ja hier irgendwie und als ich dann wiederkam, hatte mich die Vermieterin angesprochen, ja, da ist eingebrochen worden und so und ist auch alles irgendwie ziemlich verwüstet worden bei ihnen und ich sollte doch mal gucken, ob irgendwas fehlt und es war original so wie immer. Das heißt, der Einbrecher hat kurz reingeguckt und hat wahrscheinlich sofort die Flucht ergriffen. Ja. Also es war wirklich so, ne? Ja. Es war original wie immer,
herrlich.
Aber man so als Außenstehender hätte man ganz klar, musste man sagen, hier war ein schwerer Einbruch. Das alles ist verwüstet.
Ja, schön. Ja. Das ist das Junggesellenbudenzertifikat.
Genau, ja.
Ich habe was Ähnliches erlebt, weil meine Bude sah auch mitunter so aus, als ob Gäste da gewesen wären. Mhm. Und ich habe bei Freunden übernachtet und die hatten mir einen Schlüssel gegeben, weil sie waren gar nicht da und ich konnte in der Wohnung übernachten. Und ich bin dann da spät abends in die Wohnung reingelaufen und da lagen Sachen auf dem Boden. Da lagen Schmuckkästchen auf dem Boden und Schmuck und ein Fenster stand ganz weit offen. Und ich bin von mir selber ausgegangen, dachte, na gut, die sind ja auch gut drauf hier. Dann habe ich das Fenster zugemacht und mich schlafen gelegt. Und habe die am nächsten Morgen angerufen und gesagt, du, ich habe euer Fenster zugemacht noch, ne? Und bei euch sieht es auch ganz gut aus. Und die, was? Dann hatten die da also eingebrochen.
Ach so,
und der ist wahrscheinlich rausgerannt, als ich gerade reingekommen bin. Und dann kam die Polizei natürlich. Und das Entwürdigendste war, wie mich dieser Polizist angeschaut hat, als ich dem gesagt habe, ich bin da reingelaufen und dachte, hier sieht's immer so aus. wie einen Vollidioten, der ich auch war. Aber ich kann das total nachvollziehen, die Geschichte mit dem Junggesellen, mit der Junggesellenbude.
Total.
Das ist eine Lifestyle-Frage auch.
Natürlich. Und die war auch so super gelegen. Also wirklich da 300 Meter von unserem Top-Laden, wo man abends hinging, irgendwie entfernt. Gegenüber eine Kneipe, an der Ecke eine Kneipe. Also es war wirklich, danach einfach so ins Bett zu fallen, war leicht.
Ist aber auch eine gute Werbung. Der Top-Laden von Paderborn.
Ja, das ist Sappho. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Sappho.
Mhm.
Griechisch.
Ja. Ja. Lev Terry. Der lebt leider nicht mehr, aber der Sohn hat das weitergeführt und ich glaube, er macht es noch. Da war unten dann so eine Disco im Keller.
Ja.
Da waren wir dann immer drin. Oben konnte man Billard spielen und griechischen Salat essen. Und in der Mitte war quasi Kneipe und der Megaladen bis 4, 5 Uhr Nacht. Man kann ja in Paderborn wirklich Nachtleben erleben. Also gab es immer Läden. Ich war jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so aktiv da, aber ich werde mich erkundigen. Also ich denke,
echt, ja?
Absolut. Du konntest da bis morgens um sechs in irgendwelchen Kneipen da feiern.
Ne? Okay.
Also da hast du ja in München Schwierigkeiten, irgendwas zu finden.
In München hat man generell Schwierigkeiten.
Ja, da ist um 12 Schicht da teilweise, ne? Schwabing und so.
München ist tragisch, da, ja.
Aber auch eine schöne Stadt. Wir wollen nichts gegen München sagen.
Wenn jemand aus München zuhört, München ist schön.
Ganz schön, ja. Schön. Ich habe da auch viele Freunde wohnen.
Ja. Und so. Manche meiner besten Freunde sind Münchner.
Ah. Meine Zahnärztin ist in München.
Ja, darum kann sie sich's leisten wahrscheinlich,
weil
sie Zahnärztin ist.
Mhm.
Ja. Also, was gelernt über Paderborn? Ich werde da mal hinfahren.
Tolle Stadt, echt.
Ja.
Total unterschätzt.
Ja, das kann, mit Sicherheit. Also, überschätzt nicht.
Nee, aber. Ja. Nein, das ist wirklich. Es wird immer so belächelt, aber die Leute, die so da waren, sagen so. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Also ich werde das irgendwann ausprobieren, aber wehe. Wehe, wenn es dann so ist, wie alle sagen.
Nee, wenn ich dabei bin, dann geht da richtig die Post ab. Ne?
Okay.
Da brennt der Kittel.
Da wird meditiert bis zum Anschlag.
Ja, sicher. Was man so Meditation nennt bei uns.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja. Warte, ich spiele mal was ein.
Oh ja, spiel mal.
Build the rhythm on the bass, man.
Na, das passt doch, oder?
Ja. Komm, noch eins.
Lagerfeuer.
Bei Nacht. Nächtliches Lagerfeuer.
Das spiele ich später nochmal ein, wenn mein Filmtipp kommt.
Ja.
Das passt.
Okay, gut. Ja. Goody, gut.
Ich mach's mal aus. Und dann
Wir haben jetzt gerade auch gequatscht über deine Paderborner, die wilden Tage. Ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, in deinem Erwerbsberuf.
Ja.
Als Bühnenkünstler. Mhm. Du machst es ja schon ein paar Jahre.
Ja.
35 Jahre. Mhm. Also noch bevor ich geboren, nein. Na gut.
Ich bin ja noch rüstig.
Rüstig, genau, das haben wir das letzte Mal gesagt.
So ein schönes Wort.
Ja, herrlich. Rüstig ist super.
Man denkt immer an Rost, ne? Finde ich so.
Ja, ja, aber rüstig klingt immer so ein bisschen nach, oh schau mal, er kann auch selber pinkeln.
Ja. Rüstig ist eigentlich ein Scheißwort, ne? Total scheiße, ne? Mensch, bist du bei euch noch rüstig, du? Ja, der Andreas, der ist rüstig.
Ja. Total. Das ist so wie gut genährt.
Genau.
35 Jahre on the road. Ich würde mal gern über die Hinterseite des Erfolgs sprechen.
Die Hinterseite?
The Backstage.
Okay.
Der Rock'n'Roll Lifestyle, so viele Jahre unterwegs auf Tour und alles, da muss doch eigentlich echt oft die Post abgegangen sein.
Ja, schön wär's. Also.
Wie?
Wirklich. Also bei uns jetzt mal wirklich, da läuft echt nichts.
Nicht?
Na, höchstens mal die Nase oder so. Also wirklich, das ist. Nee, das ist. Ja, wirklich, das denkt man so, ne?
Ja, aber, wenn du hängst da rum, du machst deine Show und keine Ahnung, dann ist die fertig, dann.
Ja, dann packe ich zusammen und dann geht's zum nächsten Auftritt.
Keine Gelage.
Ich meine, stell dir das mal vor, ich würde Drogen nehmen. Ich würde jetzt vorm Auftritt so eine Linie Koks mir durchziehen da, ne? Dann würde ich so auf die Bühne kommen, so völlig aufgedreht, irgendwie so, ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob die es wussten. Also bei so einem Tempo, da hätte ich mein Programm ja in einer Viertelstunde runtergeleiert. Soll ich da den Rest des Abends machen?
Ja.
Nee, das ist wirklich.
Aber selbst so, sagen wir, 35 Jahre, das greift ja schon rein in die 80er, in die 80er, als er noch richtig, glaube ich, mehr gefeiert wurde als heute.
Ja,
das ist also wildere Zeit.
Also so gefeiert haben wir schon.
Ja.
Das ist schon so, das kann man schon nicht verneinen, sagen wir es mal so. Oh Gott.
Hast du denn da vielleicht eine schöne Episode? Oder wieder irgendeinen Namen, den du nicht
kennst? Ich weiß noch, dass wir, aber das ist wirklich schon ganz lange her. Ich führe ja wirklich jetzt ein sehr gesundes Leben. Da haben wir wirklich, ich glaube, das war in Frankfurt, da haben wir wirklich bis morgens um 6 in der Hotellobby so Kaltgetränke zu uns genommen. Ja. Und hatte dann am nächsten Tag einen Auftritt in Karlsruhe, glaube ich. Und ich war definitiv abends, hatte noch, sagen wir so Restalkohol. Und also wir hatten so einen Spaß hinter der Bühne, vor dem Auftritt schon, ja, dass ich auf die Bühne kam und schon am Lachen war irgendwie. Und ja, sehr albern. Also ich, also eine Prämisse bei mir ist ja definitiv, und da halte ich mich absolut dran, keinen Alkohol vor der Show. Niemals. Das mache ich nie. Das war Restalkohol.
Ja.
Und auch nur an dem Tag mal.
Ja, ja.
Aber ansonsten nie. Also ich trinke tagsüber nie Alkohol und vor der Show sowieso nicht.
Und gibt es da einen bestimmten Grund?
Also ich hab einmal, also das war vielleicht so der auslösende Moment, hatte im Studium mal, ich habe ja mal Musik studiert auch, an der Uni in Paderborn, und da hatten wir so eine Weihnachtsfeier, und in der Zeit habe ich ja eben dann auch schon Comedy gemacht oder mein Programm gehabt, ja, und so, und dann hat dieser Professor mich gebeten, da irgendwie mal Teile vorzuführen irgendwie, ne? Wir haben die ganze Zeit Glühwein getrunken dabei, ja, und ich hatte, ach guck mal, ich muss mal eben hier das Telefon ausmachen. Georg Parenko ruft an. Warte mal, oder ich gehe mal dran, warte mal.
Geh ruhig dran.
George? George?
Ja.
Du, wir sind gerade auf Sendung hier.
Alles klar.
Ruf einfach zu. Aber sag, grüß mal schön, grüß mal hier in das Mikro.
Ja, guten Tag an alle Zuhörer. Ich freue mich darüber, dass ich gestört habe, und verabschiede mich in diesem Sinne. Gute Fahrt.
Ich melde mich, mein Freund.
Ja, ja. Ciao.
Ja, das ist halt live hier.
Sag mal, der Klingelton ist ja noch aus dem Jamba-Monatspaket.
Nee, den habe ich selber gemacht.
What?
Das ist Atomic Dog von George Clinton. George,
okay,
Clinton,
ja.
Godfather of Funk.
Okay.
Of Funk.
Funk.
Ja. Yeah. Ich mache jetzt mal auf.
Nee, komm, lass ruhig.
Auf Flugmodus. George. George ist Mitarbeiter aus meinem Büro.
Mhm.
Der macht das Booking und so. Und George ist Ukrainer. Hat in der ukrainischen Football-Nationalmannschaft gespielt und ist auch dementsprechend gebaut.
Cool. Ich bin auch so gebaut,
ja,
aber kann kein Football.
Also mir kann nichts passieren. Auf jeden Fall bei dieser Weihnachtsfeier, ja, da hatte ich ja dann halt ziemlich viel Glühwein getrunken, und
ja,
dann war ich endlich dran. Und ja, also ich fand, es kam irgendwie nicht so gut an. Und es hatte was damit zu tun, dass ich diese Pausen, für die ich ja berühmt geworden bin,
ja,
doch etwas übertrieben hatte. Und das lag, glaube ich, einfach wirklich am Alkohol. Man hat einfach kein Timinggefühl mehr.
Ja,
das ist
ja
auch so beim Schreiben. Also das kannst du bestätigen, wenn wir geschrieben haben, haben,
ja,
wir nie irgendwas vorher getrunken.
Ja.
Und das habe ich auch so, wenn ich alleine geschrieben habe, nie gemacht,
ja,
weil der Alkohol verfälscht einfach. Der verfälscht, da sind auf einmal Sachen lustig,
ja,
die am nächsten Tag nicht mehr lustig sind.
Aber das ist natürlich auch,
ja,
der Grund, wo man trinkt, weil der Sachen lustig macht, die es nicht sind.
Ja.
Das Leben zum Beispiel.
Genau, in dem Moment ist das ja auch wunderbar. Nur wenn man das dann reproduzieren möchte,
ja,
das kann kein Mensch nachvollziehen. Und es ist irgendwie peinlich. Und
ja,
da muss man einfach dann mal trennen zwischen Privat und...
Boah, das ist so öffentlich-rechtlich hier. Das
Wahnsinn,
ist,
ne?
Das ist erbärmlich.
Ja.
Aber es ist so, wie es ist.
Wer weiß,
ja,
vielleicht machen wir ja noch eine Karriere beim öffentlich-rechtlichen,
ja, so Alkoholwarnung.
Radio.
So, trinkt nicht, Kinder.
Das ist echt nicht gut.
Ist nicht gut.
Schmeckt lecker, aber.
Ja, genau.
Ich werde ja von Alkohol wach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wo wir schon beim Thema gerade sind.
Wie ist das bei mir? Ich erinnere mich immer nachher nicht mehr. Nee, ich werde nicht müde. Nee, das stimmt, ja. Manche werden müde, aber nee.
Ja, ja,
ja.
Hört man immer so, ne?
Ja, aber bei mir auch nicht. Es löst die Zunge. So ein bisschen. Ist auch nicht immer schön für die anderen.
Ja. Nee, aber das, man hört das viel so, wenn ich was getrunken habe, werde ich müde und so. Nee. Das ist bei mir überhaupt nicht. Wenn ich nichts trinke, werde ich total müde.
Ja.
Irgendwie. Oder wenig, dann werde ich auch sehr müde, aber
ich muss das ist wie,
so ein Energie.
Eigentlich
Drink
ja.
Bei mir. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist. Aber eigentlich eher ein gutes, finde ich, wenn man nichts trinkt und man schläft dann ein. Ist
ja besser. Da muss ich echt drüber nachdenken. So, uns schlafen, ja, dann darf man nichts trinken.
Man schläft ja auch viel schlechter, wenn man was getrunken hat. Das, finde ich, merkt man, oder? Also ich auf jeden Fall.
Nee? Es gibt eine bestimmte Menge, wenn man die getrunken hat, dann, nicht jeder, aber ich, dann schläft man besser.
Ah.
Bis zu einem bestimmten Punkt.
Okay.
Aber der ist variabel und man erwischt ihn fast nie. Aber es gibt ihn.
Ja, ja.
Und wenn man dann mehr trinkt, schläft man ganz gut ein, aber wacht dann irgendwann auf. Und die Reue kommt danach. Aber es gibt, wenn man zum richtigen Moment des Abends sich ein Glas Rotwein kleistert, das kann helfen.
Ja gut, ein Glas,
da gebe ich dir recht. Ja, es muss so kurz vorm Schlafen gehen, sein, gung, gung, gung. Und dann, ne? Problem ist bloß, nach dem ersten Glas Rotwein denkt man in der Regel, das war jetzt lecker, warum nicht noch eins? Na, also es ist schwer, das zu
treffen. Da gibt es einen ganz guten Trick, wo du ja eben auch von deiner Altglassammlung da gesprochen hast. Man muss es einfach abfüllen in so eine kleine Karaffe. Ja, ohne Scheiß. Ich finde das super.
Okay, ja.
Dann hast du so eine gewisse Menge, die du dir vornimmst, die auch okay ist.
Ja.
So. Und dabei belässt du es dann.
Das ist das Problem immer, das Belassen.
Ja, ich weiß.
Belassen ist eine Bitch. Aber an sich, die Idee gefällt mir gut. Wie so ein Pillendöschen hat man dann also sein Weinfläschchen und ein Gläschen. Und man sagt so, das, wenn er drin hat, dann ist Schluss.
Ja.
Ich probier's mal aus.
Mach mal.
Ja, und ich erzähl dann, wenn ich mich erinnern kann.
Ja. Kommt drauf an, wie groß die Karaffe ist. Ja, 2 Liter Karaffe.
In die Richtung habe ich schon gerade gedacht. Das ist einfach, man kann deinen Rat ja annehmen. Ne?
Aber ich habe mir hier die Karaffe besorgt und irgendwie ist ja was schief gegangen. Ja. Ich trinke das Zeug aus.
Ja. Ja. So, ich werde berichten. Ja.
Ja, gerne.
So. Ah, ich habe heute was mitgebracht.
Echt?
Ja.
Schön.
Was Kulturelles.
Oh.
Und zwar?
Das passt doch.
Das passt. Ich bin ein großer Western-Fan.
Ja.
Das ist jetzt für die keine Western-Fans sind, die können trotzdem dranbleiben. Es geht, wir gehen mehr über in die poetische Ecke jetzt bei dem Thema. Du bist auch Western-Fan ein bisschen, oder?
Ich bin auch Western-Fan, bin ich.
Ja, also gut, dann will nur nicht, dass du einschläfst. Jetzt, wo du keinen Wein trinkst, muss ich mal aufpassen, wenn er keinen Wein trinkt, schläft er ja sofort ein. Ich bin ein großer Fan des Films Django, des Originalfilms. Die meisten kennen Django ja nur von Django Unchained, ne? 2012, Quentin Tarantino. Und das ist ja eine Hommage, wie der Engländer sagt, an den Original Django. Und Django war einer der größten Westernhelden, also der meistverfilmten Westernhelden, wahrscheinlich der meistverfilmte von allen. Und der erste Django-Film ist von 1966.
Da bist du ja geboren, ne?
Mein Geburtstag. Also Django ist so alt wie ich.
Ja.
Von Sergio Corbucci Geschichte von Django ist einfach, da kommt ein Typ daher, weißt du, da kann man jetzt ein Quiz machen, weißt du, was Django mit sich rumschleppt in dem ersten Django-Film, nicht bei Django Unchained?
Ich.
Weißt du es?
Nee.
Django schleift einen Sarg hinter sich her.
Oh.
Der läuft durch die Gegend und schleift einen Sarg hinter sich her.
Mhm.
Dann weißt du auch nicht, was in dem Sarg drin ist.
Gold.
Ein Maschinengewehr.
Ah.
So. Der Film war ein Riesenerfolg. Und noch im selben Jahr begann dann eine Welle von Django-Filmen. Und es gibt wahrscheinlich so 25, 30 Django-Filme. Meistens aus den 60er Jahren. Und es ging schon 1966 kamen die ersten, weil alle wollten plötzlich Django. Django war ultra angepfiffen. Und da kommt jetzt das poetische Spiel. Ich habe nämlich ein Lieblingsbuch von mir, ist das Western-Lexikon von Joe Hembus. Das Western-Lexikon ist, wie der Name sagt, ein Lexikon mit allen Western-Filmen drin. Das ist aus dem Jahr 1976. Gab später nochmal eine Neuauflage. Aber das passt, weil Ende der 70er war auch mit dem Western weitgehend Schluss. Mhm. Danach sind nur noch einzelne gekommen, aber die große Welle war vorbei und darum hat man, wenn man noch eins kriegt mit dem Western-Lexikon von Joe Hembus, hat man was Gutes in der Hand. Und in diesem Lexikon sind alle Western aufgeführt, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, unter anderem auch die Django-Filme. In all ihrer bunten Titel Bandbreite.
Sag mal eben, wer der Darsteller war. Ich überlege die ganze Zeit.
Franco Nero.
Genau, Franco Nero. Mir lag's auf der Zunge.
Ja. Ja. Franco Nero war Django, der spielt ja auch in Django Unchained mit, hat er auch eine kleine Rolle. Mhm. Und diese Titel der Django-Filme sind irgendwie sehr aussagekräftig, weil man kann sich aus den Titeln ein Bild über die Persönlichkeit des Django machen.
Ja.
Nur aus den Titeln. Mhm. Und das habe ich jetzt mal versucht zusammenzustellen. Also die Titel, die ich sage, sind alle echt.
Ja.
Die Filme liefen unter diesen Titeln in deutschen Kinos. Mhm. Was zum Beispiel viele nicht wissen, dass Django eine sehr musikalische Seite hat.
Ah.
Das ist ein richtiger Musiker.
Un tabaquito con ron con ton.
Genau so. Und das wird erkenntlich aus den Titeln Django, sein Colt singt 6 Strophen. 1967. 1968 kam dann Django, Melodie in Blei. 1970 kam Django, schieß mir das Lied vom Sterben. So. Und es gab auch ein Django, sein Gesangbuch war der Colt. Er hat dann aber aufgehört mit Singen, denn dann gab es Django, den Colt an der Kehle.
Mhm.
Und ist etwas stiller geworden, 1967, Django tötet leise. Das ist die musikalische Seite. Django hat aber auch eine religiöse Seite, die viele so nicht kennen.
Ja.
Mit den Titeln Django, die Bibel ist kein Kartenspiel, 1968. Dann Django spricht das Nachtgebet, auch 68. 69 hat er sich dann vom Beten wieder zurückgezogen. Django spricht kein Vater unser.
Okay.
Und Django bringt ja immer viele Leute um, aber er hat eine gewisse Besonderheit im religiösen Bereich, dass er selber gar nicht so sich versündigt. Der liebe Gott kümmert sich um was anderes und das kommt in dem Film von 1969 zur Sprache. Django, Gott vergib seinem Colt.
Also,
der Colt ist schuld. Ein weiteres großes Thema bei Django ist Warten auf Django. 1967, Django, dein Henker wartet. 1968, Django, die Totengräber warten schon. Und ebenfalls 1968, Django, die Geier stehen Schlange. Dann haben wir den Themenkomplex Blutspenden mit Django.
Okay.
Das Blut ist in seinem Leben, spielt das auch eine große Rolle. Django, Kreuze im blutigen Sand, 1967. 1968, Django, ein Sarg voll Blut. Und 1972 dann Djangos blutige Spur. Da war wahrscheinlich den Sarg hinter sich.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Und es wird dann, zumindest in der Fantasie, wird es sehr blutig mit dem Film von 1975, Django, ein Colt für 100 Särge. Also wenn man sich, 100 Särge voller Blut, ich meine, es gibt eine richtige Sauerei.
Ja, total.
Sand. Das ist wirklich schlimm.
Wie das alles wieder sauber machen
das ist echt
immer dasselbe.
Ist ein Grauen. Schön finde ich auch Social Django. Das ist also ein Typ, der natürlich seine Probleme mit der Umwelt hat. Django, ich will ihn tot. 1968 ist so die übliche Haltung.
Ich will ihn tot.
Ich will ihn tot, ja. Ein einsamer Mensch, ne? Django, nur der Colt war sein Freund. 1966. Dann findet er aber Gesellschaft. Django und die Bande der Gehängten.
Ui.
Und etwas später Django und die Bande der Bluthunde. Die sind wahrscheinlich von seinem Sarg angezogen worden.
Denke ich auch.
Und dann hat er aber irgendwann einen Kumpel gefunden, Django und Satana, die tödlichen zwei, 1969. Grundsätzlich ist Django aber schon ein etwas unerbittlicher Typ. Und das ist jetzt das letzte große Kapitel. Django vergibt nie, nenne ich das.
Wenn er sauer ist, ist er sauer.
Wenn er sauer ist, ist Schluss. Also das muss man einfach sehen. Ja. Und das wird an den Titeln auch ganz deutlich. 1966, Django kennt kein Erbarmen. 67, Django unbarmherzig wie die Sonne. Und 1968, Django unbarmherzig wie der Satan. Einmal Sonne, einmal Satan. Mhm. Grundsätzlich, wenn Django kommt, ist immer Django der Tag der Abrechnung oder, wenn er später kommt, Django die Nacht der langen Messer. Was dann so ein bisschen rausreißt noch, ist Naked Django. Oh. Es gab einen, das war ein amerikanischer, ich glaube der einzige amerikanische Django von 1968. Mhm. Und der hieß Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill.
Oh.
Das war ein Western mit Sex, der hatte mit Django nichts zu tun, und Erwin C. Dietrich, der legendäre Filmproduzent, der hat sehr viele der hat wunderbaren Trash produziert, okay. Und unter anderem auch Steiner, das Eiserne Kreuz. Aha. Und der hat den genommen und einfach umsynchronisiert in Django Nudo. Also das ist das, was ich so. Achso, und eins noch, der Name Django. Mhm. Der kam von dem, du bist ja Musiker, wie wir jetzt auch, ein Kollege von Django im Grunde,
ja,
im Studium.
Ja, ja, wenn du so willst.
Total. Der Name ist eine Hommage auch wieder an den Jazzgitarristen Django, ja, Reinhardt.
Großartiger Mann.
Ja, ne?
Großartig, ja.
Und
ja.
Corbucci hat damals tatsächlich den Maschinengewehrkiller hat er benannt nach Django Reinhardt. Also, das ist. So.
Ich hab mal so einen Nachfahren von Django Reinhardt getroffen,
ja,
in Paderborn.
Es ist der Nabel der Welt.
Wirklich, in dem Laden, wo ich auch da bekannt geworden bin, da, ja, im U-Bahnhof, da quasi direkt neben dem Sapho.
Ja.
Und da spielte diese Kapelle, und das waren so Nachfahren von Django Reinhardt.
Ja.
Und ich weiß noch, mein Mitbewohner damals, den es ja wirklich gab und auch noch gibt, der hieß übrigens auch Rüdiger, Rüdiger Stamm, der ist dann zu dem hingegangen in der Pause und hat so gefragt, ob man das so lernen könnte, auch von ihm irgendwie dieses Gitarrenspiel und so. Ja. Und dann hat er so gesagt, nee, das könnte man nicht lernen. Das war so eine geile Antwort. Das hat man oder hat es nicht.
Irgendwie. Genau, das ist ein Geschenk.
Ja, 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 ja.
Das, sehr schön.
Das war echt. Sehr aber schön. Ich hab ja mit ich war mal Winnetou. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest.
Ich hab das mal, aber erzähl mal. Ja.
Ja, das war so eine Idee von Jürgen von der Lippe.
Ja.
Das muss auch schon, Gott, 20 Jahre fast her sein.
Ja.
Stimmt. Und der hatte so eine Idee, diese ganze Winnetou Old Shatterhand Geschichte da als Hörspiel aufzuzeichnen.
Cool.
Wirklich für als CD, aber auch natürlich als DVD wurde das Ganze gefilmt,
ja,
vom WDR. Und gibt's vielleicht sogar noch als Box mit 10 CDs und DVDs und so drin.
Aber DVD habt ihr auch gespielt, richtig?
Ja, die haben uns gefilmt in dem Tonstudio quasi.
Okay.
Das war in Köln, haben wir das aufgenommen.
Ja.
Und dann waren da so Leute dabei wie, der Old Shatterhand war Jürgen von der Lippe.
Ja.
Ich war Winnetou.
Ja.
Und dann war Dirk Bach war dabei, ne, der legendäre, ja, Dirk Bach mit seiner wunderbaren Stimme, und Frank Zander war da, und eine ganze Menge Kollegen waren irgendwie da, ja, Heller von Sinnen und so, und das war ein Riesenspaß, das ging so über ein paar Tage, mussten dann immer dann, und wir hatten einen echten Geräuschemacher, der, ja, dann da live im Studio saß und dann immer diese Hufgeräusche, ja, gemacht hat und alles so Türen, die zugingen und so. Es war wirklich großartig. Das war, es war wirklich, ja, toll. Und ich habe neulich irgendwo, ich glaube im Internet gesehen, so ein kleines Video von Jürgen von der Lippe, wo er sagt, oder auf die Frage, wo er wirklich Tränen gelacht hat oder so, so mit das Witzigste, was er erlebt hätte, hat er darauf geantwortet, das war die Stelle, als Winnetou gestorben ist. Das war ich ja in dem Fall. Und ich habe das einfach, ich habe mich so komplett gehen lassen. Ne? Also ich habe da ungefähr eine Minute bin ich gestorben. So. Sterbe. Ja, also so, aber noch viel extremer.
Es hätte
ja
aber auch Sex mit Old Shatterhand sein können.
Alles hätte das sein können, alles. Es war wirklich, und die lagen im Studio alle auf dem Boden und konnten sich nicht mehr, mussten sich beherrschen irgendwie. Das gibt es alles auf dieser Aufnahme dann auch. Es war wirklich extrem lustig. Ich habe alles gegeben und Jürgen fand es, glaube ich, auch ganz lustig.
Aber ich bewundere das. Ich verehre dich jetzt.
Ach, also, hör Winnetou, auf.
Doch, nee, echt super. Also, gut ab. Die Geier warten schon.
Ja. Nee, das war wirklich, das hat echt tierisch Spaß gemacht. Also, einfach auch mit den Kollegen so zusammen zu arbeiten. Ja. Das ist ja immer irgendwie, ist ja auch bei euch, wenn ich bei euch bin, da in der Spätschicht oder so, da sind dann immer die Kollegen und man trifft die ja auch nicht so oft.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich genieße das eigentlich immer, dass man so ein bisschen quatschen kann, irgendwie über den und den herziehen kann, wenn der gerade nicht da ist.
Sobald da draußen mein Hände
wäscht, ja, klar,
geht's los.
Ja, scheiß Nummer, oder? Boah. Der lacht doch keiner. Wer hat den eingeladen?
Ja, Kabarettisten und Comedians sind ein liebenswertes Volk.
Nein, aber ich finde wirklich, das muss man nochmal sagen, wir sind doch wirklich, das ist anders als bei Schauspielern oder so. Man ist schon kollegial.
Ja.
Also,
das ist ganz anders, aber es ist auch ein völlig anderer Beruf.
Einzelkämpfer,
ist man, total. Klar. Ja.
Naja.
Man kann das ja nur machen, wenn man irgendwann ganz alleine anfängt, sich für sich selber
zu interessieren
und vor Leute zu stellen und so.
Klar.
Das ist, kann man mit Schauspieler eigentlich nicht vergleichen. Wobei ich glaube, dass ein guter Comedian auch meistens ein guter Schauspieler
muss er wohl sein, glaube ich, ja.
Wäre andersrum nicht unbedingt oder wahrscheinlich gar nicht, aber so rum auf jeden Fall.
Das Coole ist einfach, dass man den Kram, den man selber schreibt, dann auch selber spielt irgendwie.
Ja.
Also man muss nicht irgendwas von irgendeinem
Scheiß Shakespeare.
Ja, keine Ahnung.
Voll Idiot.
So, man schneidert sich seine Anzüge selber, so würde ich es mal sehen. Ja. Ne? Man schlüpft dann da rein, führt die vor.
Ja.
Oh. Dann gibt's Applaus und dann zieht man den nächsten Anzug an.
Naja, es ist, wenn man es mal so Hobby, Küchentisch psychologisch anschaut, ist es eigentlich. Ist
immer am schönsten.
Ja, das geht auch nicht anders.
Ja.
Dann sind es eigentlich zwei richtig gehend konträre Berufe, Schauspieler und Comedian.
Total. Weil
der Schauspieler möchte ja möglichst gut in jemand anderen reinschlupfen, in die Rolle jemand anderen. Also ein guter Schauspieler ist jemand, der besonders gut jemand anders sein kann.
Mhm.
Ja, und sich selber natürlich damit einbringt, aber möglichst in der Rolle verschwindet.
Ja.
Ein Comedian muss möglichst sehr er selber sein.
Klar.
Oder sie selber, damit das überhaupt auf der Bühne eine stimmige Figur ist und funktionieren kann. Also die in meiner Amateurauffassung gehen der Schauspieler und der Comedian auf jeden Fall anfangs wirklich entgegengesetzte Wege.
Total. Total.
Man kann es eigentlich überhaupt nicht vergleichen, obwohl es so ähnlich ist, dass da beide auf der Bühne stehen und was sagen. Ne?
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich war auch immer froh, kein Schauspieler zu sein, ehrlich gesagt.
Ja.
Also nicht gegen Schauspieler, ich bewundere Schauspieler, aber ich finde, das ist ein hartes Leben als Schauspieler irgendwie.
Ja.
Man ist ja so abhängig von so vielen, oder sagen wir so, ich bewundere die einfach, ne, und finde, man hat es als Comedian leichter, weil man seinen eigenen Scheiß schreibt halt irgendwie, ne. Aber diese Abhängigkeit von irgendeinem Theater oder von dem Wohlwollen, von Harvey Weinstein oder so. Ne? Oh Gott, gruselig.
Die zärtlichen Hände von Harvey.
Ja, genau.
Weil als Mann war man da ja in Sicherheit. Aber ja, ja, aber klar, ich meine übel. Und ich vermute, dass sowas immer noch passiert, wie das, was der gemacht hat.
Na klar.
Wahrscheinlich stellen sie es jetzt schlauer an. Aber das Schlimme bei dem fand ich, dass, also man sagt ja immer, warum haben die Frauen sich nicht gewehrt mehr? Das Problem ist, dass so ein Harvey Weinstein so viel Macht hatte. Der war das eine Schlüsselloch, durch das man durch musste, auch wenn man vorher jahrelang gearbeitet und trainiert und geübt und für seine Karriere was gemacht hat. Am Ende musst du durch diesen ganz kleinen Schlitz. Und das ist Harvey. Und dann ist es natürlich sehr leicht, wenn man zu Leuten sagt, dann mach's halt nicht, dann sag halt nein und so. Mhm. Aber das Problem ist, ne, du hast eine Wahnsinnsenergie reingelegt, um an diesen Punkt zu kommen. Und dann steht Harvey da und packt sein Schwänzle aus und sagt, meinst du jetzt wirklich, dass es sich lohnt, das alles umsonst gemacht zu haben? Und das ist, das finde ich das besonders Unverzeihliche. Also wenn der nicht diese Macht gehabt hätte, gut, dann hätten sie ja auch einfach eine schmieren können.
Klar.
Aber ich habe schon Verständnis dafür, dass Leute in so einer Situation dann halt nicht irgendwie heldenhaft Nein, Danke sagen oder so, weil es steht so viel auf dem Spiel. Und darum finde ich es ganz in Ordnung, wenn so ein Harvey ordentlich auf den Sack kriegt.
Aber es gab eben auch welche, die gesagt haben, nö.
Ja, ja. Hut ab. Also klar.
Und die aber auch was geworden sind.
Ne? Ja.
Ja.
Aber es ist.
Es ist schwer.
Ich finde es sehr schwer, so eine Entscheidung zu bewerten, wenn man nicht selber in den Schuhen drin steckt. Ne?
Weil, verurteilen kann man keinen. Na, das ist klar.
Harvey kann man verurteilen. Das ist ja auch.
Ist er ja.
Ich fand seinen Auftritt, als der dann da zu vor Gericht mit diesem
Rollator oder so, ne?
Also. Das war auch schon große Comedy, muss man sagen, wie der da reingelaufen ist. Das war
aber hat nichts gebracht irgendwie, ne?
Ich glaube, dass der sich mit der Nummer nochmal richtig selber reingeritten hat. Weil ich glaube, dass die Geschworenen und so, die haben das gesehen, haben sich gedacht, Alter, jetzt ist gut gewesen.
Naja.
Ich glaube, da hat er sich verzockt.
Ja, das ist so ähnlich wie als Siemens, dieser Neubauer heißt die, glaube ich, ne?
Ja.
Von den Grünen irgendwie Posten im Aufsichtsrat angeboten haben. Das war so klar, warum man sowas dann macht. Und die hat natürlich auch sehr gut reagiert und sofort abgelehnt. Aber das ist irgendwie, also ich meine, durchsichtiger geht's ja irgendwie gar nicht mehr, oder?
Ja, aber es ist doch schön, wenn so eine durchsichtige Nummer ab und zu einmal auflegt.
Ja, ich meine,
es geht ja auch oft genug, funktioniert es ja auch,
muss man
auch
mal sehen. Ne? Das stimmt.
Die plumpesten Tricks. Die Neubauer von, die ist, ich weiß gar nicht, ob die bei den Grünen, aber das ist die
Fridays for Future. Ja.
Ach, die ist auch, ja. Aber ich glaube, die haben sie jetzt abgesägt bei Fridays. Wahrscheinlich hat die jetzt schon es gab irgendwie Zoff, weil sie, glaube ich, denen zu nervig war. Vielleicht hat die auch schon wieder bei Joe Käser von Siemens angerufen und gesagt, du, pass auf, Joe, ich habe noch mal drüber nachgedacht.
Das kann sein.
Ich weiß es nicht. Das Leben ist merkwürdig.
Ist merkwürdig, ne?
Ja.
Wo wir gerade jetzt hier über Filme reden, wir haben ja eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit immer so schöne Filmtipps für unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Auch nicht immer aktuelle Filme oder so, einfach Stream-Tipps oder Leih-Tipps.
Ja.
Videotheken gibt es hier leider nicht mehr.
Ja, das Lied fehlt eigentlich, ne? So Streaming killed the Video Star. Mm.
Mach ich.
Ja, ne?
Ja.
Aber Tantieme. Ja, ich habe mir auch was, aber ich glaube, diesmal musst du anfangen, weil das letzte Mal habe ich eigentlich, ich kann nicht immer Erster sein, oder?
Hab ich letztes Mal?
Nee, ich schon wieder.
Ach so, dann fange ich an.
Ja,
also mein Tipp ist, am Anfang war das Feuer. Kennst du?
Der französische Regisseur.
Jean-Jacques Arnaud von 1982.
Ja.
Mit Ron Perlman.
Ach, okay.
Ja.
Den musste man auch gar nicht auf Neandertaler schminken, weil.
Absolut nicht. Der sieht wirklich so aus. Der hat ja bei Name der Rose auch mitgespielt, da den buckligen. Großartiger Schauspieler. Und bei der Geschichte, also geht's darum, es gibt, oder sagen wir es mal so, ich will's mal anders aufbauen. Es wird nicht gesprochen. Also man versteht nichts. Es gibt keine verständliche Sprache.
Du musst noch sagen, wann das spielt.
Ja, ja, das mache ich. Also, Entschuldigung. Ich wollte jetzt damit anfangen. Es spielt vor 80.000 Jahren in der Urzeit. Und das ist so eine Fantasiesprache. Die hat sich jemand ausgedacht, irgendwie so ein Drehbuchautor oder so. Also man versteht nichts, aber man versteht trotzdem alles irgendwie. Mhm. Und das ist halt so ein Stamm, die ich glaube Ulm oder so heißen die. Und die haben Feuer. Durch irgendeinen Blitzeinschlag oder so haben sie Feuer dann und müssen das immer am Brennen halten. Dadurch können sie Tiere fernhalten, können sich wärmen im Winter halt, sind so mit Fellen und so, laufen die da rum. Wir werden dann irgendwann angegriffen von einer anderen Gruppe und dabei geht das Feuer aus. So, und einige werden getötet und so. Und dann beschließt dieser Stamm, dass drei Männer sich auf den Weg machen sollen, um neues Feuer zu besorgen. Das sind diese drei Jungs dann. Und das ist einfach so eine geile Story, wie die dann unterwegs sind. Und da gibt es Säbelzahntiger, dann flüchten die auf so einen Baum, auf so einen total kahlen Baum. Also es ist nur ein Baum da in dieser ganzen Prärie.
Ja.
Und die drei sitzen da oben aber mehrere Tage, weil diese Tiger da unten warten irgendwie. Irgendwann fällt einer runter im Schlaf und dann sind die aber weg, zufällig. Ja. Und dann geht's weiter. Und also ich mach's mal ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall finden sie dann irgendwo wieder Feuer, safen das auch und wollen das zurückbringen zu ihrem Stamm und treffen dann aber auch noch Kannibalen, die einen anderen Stamm, der also so Krieger und Kriegerinnen gefangen genommen haben, um die dann lecker zu grillen und so und die befreiten die dann und da ist dann so eine junge Frau, die läuft dann immer hinter den dreien her so. Die,
ich habe den mal gesehen, genau, damals.
Ganz aber, großartig. Ja. Ne? Und dann geht das Feuer irgendwie aus und diese Frau,
ja,
weiß, wie man Feuer mit einem Holzstiel anreibt, so wie man halt Feuer macht irgendwie, ne? Und macht das und dann geht das an. Die sind natürlich völlig von der Welt irgendwie, weil sie das kann und irgendwie schließt sie sich an und dann kommen die zurück und haben auch dann wieder Feuer dabei und dann im Stamm freuen sich alle, aber das Feuer geht wieder aus und sie zeigen dann dem Stamm, wie man das Feuer anmacht. Ja. Und damit beginnt eigentlich wirklich die Menschheit. Also es macht einem so klar, wie wichtig dieses Feuer ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ja, und sie ist dann auch schwanger und das ist irgendwie.
Aber nicht verraten, ob sie auch noch heiraten.
Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich ein wunderbarer Film.
Cool.
Den ich immer wieder gerne schaue. Und jetzt bin ich mal gespannt, was von dir hier kommt. Ja,
also ich meine, dass ich den damals im Kino gesehen habe, 82, aber seither nicht mehr. Und
kann man streamen.
Kann man streamen, okay.
Ja, ja.
Ich erinnere mich vage und fand den auch faszinierend, aber super Tipp. Ja, cool. Ich habe, Serien sind ja unheimlich beliebt und das Problem ist, es empfehlen andauernd Leute Serien und dann, wenn dich auf so eine Serie einlässt, brauchst du eigentlich eine Woche Urlaub, um das Ding von vorne bis hin zu gucken. Ich habe eine, die braucht nicht ganz so lange und die ist auch nicht neu. Das ist eine Lieblingsserie von mir aus England von 1979. Dame, König, Ass, Spion. Das ist eine Verfilmung von einem John le Carré Roman. Und den George Smiley, den Geheimdienstmann, spielt Alec Guinness.
Ah,
der hat den zweimal,
super Schauspieler.
Wahnsinn, Alec Guinness, einer der größten, besten ever. Der hat den zweimal gespielt, in zwei Serien, in Dame, König, Ass, Spion und dann später, ein paar Jahre später noch in Smiley's People, oder Smiley's Leute hieß der in Deutschland, auch eine super Serie. Und das Tolle an der an Dame, König, Ass, Spion ist, naja, vieles. Die ist ganz ruhig. Das ist keine Action-Serie. Da sitzen ganz oft Leute nur da und reden miteinander und gucken sich an. Oder George Smiley läuft durch die Gegend und denkt nach und guckt besorgt. Und ich finde das so toll. Und der Alec Guinness, der hat so eine Ausstrahlung. Das ist so faszinierend und mit so wenigen Mitteln wird man da in die Geschichte reingezogen, ohne jeden Computereffekt, CGI, gar nichts, keine keine großen Schlachten, keine fürchterlichen Schießereien und sowas. Und es ist trotzdem total spannend. Es geht darum, dass der englische Geheimdienst unterwandert ist von einem russischen Maulwurf, und der muss gesucht werden. Und der Job fällt dann eben George Smiley zu. Mhm. Und der war schon damals, ich habe damals diese Serie gesehen, glaube ich, als die neu rauskam. Und das hat mich so fasziniert. Da war ich, wie alt war ich da? 14 gewesen sein oder was, als es bei uns kam, oder 15. Und ich fand damals Alec Guinness, und der ist in dem Film auch schon nie mehr jung, ich fand den so toll, dass ich mir einen Duffelcoat gekauft habe. Und ich bin dann in meinen spätpubertären Jahren mit einem Duffelcoat rumgelaufen, weil der hat in der Serie auch einen Duffelcoat, und wie kann man so dämlich sein und mit 15 sich modisch an so einem 60-jährigen Engländer orientieren, aber so war die Zeit, wir hatten ja sonst nichts.
Natürlich.
Und, da so bin ich dann aufgekommen. Ich kann diese Serie nur empfehlen. Es ist ein großes Vergnügen. Dame König Aspion. Gibt's bei Amazon kann man sich für 13 Euro die Serie, die, weiß gar nicht, 6 oder 8 Folgen, was es sind, runterziehen und kann damit Spaß haben.
Sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, mein Lieber, ich glaube, dass war's so langsam dann hier auch schon wieder? Jetzt wollte ich hier eigentlich noch. Ja, echt, ne? Unglaublich.
Wahnsinn.
Jetzt wollte ich hier noch eine schöne Musik einspielen zum Ausklang. Da habe ich jetzt mal hier falsch
gedrückt. So viele Knöpfe und finde nicht den.
Nehmen wir das hier, komm.
Ja, los.
Also, hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, mein Lieber.
Ich auch, danke.
Das ist doch schön, oder?
Super. Auch noch mit dem Plattensound.
Ja.
Rauschen. Yeah. Das ist wie ein Sappho.
Ja,
Paderborn.
Besser.